أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit einer weiteren Sekte, die es bereits zur Zeit der Umayyaden gab. Und zwar eine Abspaltung der Schiiten, die sogenannten Zaydiyah. Die Zaydiyah sind eine schiitische Gruppe und ihre Bezeichnung geht auf Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullah ta'ala zurück, gestorben 122 nach der Hijra. Die Zaydiyah allgemein ist bekannt, dass die Zaydiyah so die harmlosesten Schiiten sind im Sinne von ihrer Haltung gegenüber den Sahaba radiyallahu anhum. Aber auch unter den Zaydiyah gibt es verschiedene Gruppen, wie wir sehen werden. Zayd selbst hat die Gültigkeit von Abu Bakr und Umar und Uthman radiyallahu anh bestätigt. Ja, also er lehnte sie nicht ab, aber er war der Auffassung, dass Ali radiyallahu anh bevorzugt werden müsste. Und As-Sam'ani sagte, diese Bezeichnung bezieht sich auf Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh. Und die Anhänger der Zayditen, also Zaydiyah, führen ihre Abstammung oder ihre Glaubenslehre auf ihn zurück. Die Rafidah, also das Gegenstück zu den Zaydiyah, also Schiiten ist ein Oberbegriff. Schiitentum ist ein Oberbegriff. Und dann gibt es verschiedene Gruppen unter den Schiiten. Ar-Rafidah, also die Ablehnenden. Warum wurden sie so genannt? Die Rafida wurden zu seiner Zeit so genannt, weil er das Imamamt, also Kalifat, die Führerschaft von Abu Bakr und Umar radiyallahu anhuma anerkannte. Also die Rafida heißen Rafida, weil sie Zayd abgelehnt haben, obwohl er auch von der Abstammung Alis ist, radiyallahu anhu. Aber sie haben ihn abgelehnt. Warum? Weil er nicht die gleiche Haltung hat wie sie gegenüber Abu Bakr und Umar, radiyallahu anhuma, eben das Ablehnen. Ja, sie erkennen sie gar nicht erst an. Und als die extremen Schiiten diese Aussage von ihm hörten, lehnten sie seine Meinung ab und verwarfen diese Meinung. Deswegen haben wir die Rafida. Die Rafida, das sind die Zwölfer Imamiten. Die Imamiten, also diejenigen Schiiten, die an Imame glauben. Was soll das heißen, an Imame? Also, dass diese Imame unfehlbar sind. Also nicht, dass man denkt, okay, die sagen, es gibt Moschee-Imame, darum geht es nicht, sondern die Imame, zwölf Imame, wie Ali radiallahu an oder al-Hassan und al-Hussein und so weiter. Und das Besondere daran, nach schiitischem Glauben, ist, dass diese Imame unfehlbar sind. Und unfehlbar, nach Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sind ja nur die Propheten und nicht die Imame, ja, oder die Sahaba radiallahu anhum. Zayd ibn Ali wurde etwa im Jahre 80 nach der Hijra geboren und er war bekannt für sein Wissen und seine Gelehrsamkeit und die Kenntnis des Korans und Tugendhaftigkeit. Und sein Vater, also Ali ibn al-Husayn, verstarb, als Zayd 14 Jahre alt war, und er übernahm einige Lehren von seinem Vater. Ebenso hat er viel Wissen angeeignet von seinem Bruder Muhammad al-Baqir. Und Muhammad al-Baqir ist anerkannter bei den Rafida, bei den Zwölfer Imamiten. Er überlieferte auch von Urwa ibn al-Zubayr ibn al-Awwam. und Aban ibn Uthman ibn Affan und Ubaydullah ibn Abi Rafi'. Es wird auch berichtet, dass Zayd ibn Ali Kontakt hatte zu Wasil ibn Ata, dem Begründer der Mu'tazila. Und allgemein, die Schiiten haben im Laufe der Zeit die Aqida der Mu'tazila übernommen. Und auch heute, Schiiten haben die Aqida der Mu'tazila. Wobei dieser Kontakt oder diese Übernahme von seitens Zayd ist nicht so eindeutig, wie andere es sagen, und deswegen gibt es Meinungsunterschiede zwischen den Gelehrten, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Das ist, was die Aqida angeht. Und man sagt auch, dass er Abu Hanifa rahimahullah ta'ala getroffen hat. Und deswegen haben die Zaydiyya die Aqida der Mu'tazila, und in der Rechtsschule sind das Hanafiten. Zayd ibn Ali erhob sich gegen Hisham ibn Abdul Malik, ja, dieser umayyadische Kalif, aus Protest gegen die Unterdrückung. Wir hatten ja schon erwähnt, die Umayyaden wurden immer schlimmer in der Unterdrückung, und er wurde dann auch schließlich getötet, ja, im Jahre 122. Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte: Zayd ibn Ali war einer der rechtschaffenen Gelehrten. Und es wurde überliefert, ja, dann erwähnt er die Überlieferungskette, dass Zayd aus Medina zu Yusuf ibn Umar al-Thaqafi, dem Statthalter über die beiden Iraks und Hira, ging, der ihm eine großzügige Gabe überreichte. Zayd kehrte nach Medina zurück, doch kamen einige Leute aus Kufa im Irak zu ihm und sagten: Kehre zurück, Yusuf ist von geringer Bedeutung. Wir werden Kufa für dich gewinnen. Also wir wollen dich als Anführer. Zayd kehrte daraufhin zurück, und viele Menschen leisteten ihm den Treueeid und zogen mit ihm in den Kampf. Sie lagerten mit ihm, und die irakische Armee stellte sich ihnen entgegen, wobei Zayd im Kampf getötet wurde. Er wurde dann gekreuzigt und blieb 4 Jahre lang aufgehängt, bevor er abgenommen und verbrannt wurde. Möge Allah bewahren. Also damit ihr seht, was für Dimensionen damals herrschten. Das ist Zayd, ja, also der, auf den sie sich berufen. Aber wie wir auch bei den Ibadiyya das letzte Mal gesagt haben, nicht immer, wenn jemand sich auf jemanden beruft, heißt es, dass dieser auch tatsächlich so war. Ja, auch die Ja'far al-Sadiq, ja, die Schiiten sagen, wir haben die Rechtsschule von Ja'far al-Sadiq, Ja'fariyya. Die sagen, es gibt 5 Rechtsschulen, die 4 sunnitischen und der 5. Ja'fari. Aber Ja'far al-Sadiq, rahimahullah, hat nichts mit den Schiiten zu tun, im Sinne der Glaubenslehre also. Ja. Von Ahlul Bayt, okay. Ja, aber hat er diese Aqida der Schiiten? Nein. Die Zaydiyya besitzen ein Buch, das sie Sammlung der Briefe des Imams Zayd ibn Ali nennen. Also Überlieferung über Zayd. Und es enthält mehrere Briefe, aber wenn man das jetzt hadithwissenschaftlich sich betrachtet, dann ist die Mehrheit aller Überlieferungen unauthentisch. Und es wäre also falsch zu sagen, Zayd hätte diese Ansichten gehabt. Allgemein kann man die Zaiditen in 2 Gruppen unterteilen. Einmal die gemäßigte Gruppe, und das sind jene, die erkennen Abu Bakr und Umar und Uthman radiallahu anhum an. Ja, sie beleidigen die Sahaba nicht. Aber sie betrachten Ali radiallahu anhu als den besten Gefährten. Und das ist eine Bid'ah. Das ist eine Bid'ah, eine Erneuerung im Glauben, dass du sagst, Ali radiallahu anhu ist besser als Abu Bakr und Umar. Warum ist das eine Bid'ah? Weil die Belege aus dem, besonders aus der Sunna natürlich, Koran, gut, da sagen die Schiiten, ihr interpretiert, wie ihr wollt. Okay, aber es gibt klare Aussagen des Propheten, alayhi salatu wassalam, authentische, die zeigen, dass Abu Bakr radiallahu anh der Beste ist, dann Umar, dann Uthman und dann Ali. Zwischen Uthman und Ali, da sagt man jetzt nicht, das ist ein Mubtadi', wenn jemand sagt, Ali ist besser als Uthman, das ist noch auch nicht richtig, aber nicht so gravierend, wie zu behaupten, Ali radiallahu anh wäre besser als Abu Bakr oder Umar. Warum? Weil die Beweislage viel deutlicher ist bei Abu Bakr und Umar. Deswegen ist das ein Markenzeichen der Bid'ah, also der Erneuerung, der Sekten, wenn sie sagen, Ali radiallahu anh ist besser als Abu Bakr und Umar. Und diese Einstellung, die Ahlus Sunnah haben, ist nicht politisch, sondern noch einmal ist rein religiös, rein nach den Belegen, wie hat oder was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesen Sahaba gesagt. Dann haben wir die Zaydiyya, die einen Wandel erlebt haben hin zu den Rafidah. Ein Wandel hin zu den Rafidah. Das heißt, Zaydiyya, die aber Abu Bakr und Umar ablehnen. Das ist eigentlich nicht die Grundeinstellung der Zaydiyya. Normalerweise, die Zaydiyya sind Schiiten, die nicht gegen Abu Bakr und Umar radiallahu anh sind. Aber es hat sich entwickelt eine Nähe zu den Rafidah. Und das ist auch heute aktuell, wie wir gleich sehen werden. Was ist der Glaube nun der Zaydiyya? Und zwar sagen sie, ein Kalif muss ausschließlich ein Enkelkind von Ali radiallahu anh sein. Ja, also Enkelkind von Ali und Fatima. Diese Reihe radiallahu anhuma. Egal ob von al-Hassan oder al-Hussein. Also Ali radiallahu anh hatte ja von Fatima radiallahu anha al-Hassan und al-Hussein. So, die Kalifen, die Herrscher müssen von dieser Abstammung sein. Das ist deren Ansicht. Allerdings sagen sie, die Herrschaft eines anderen ist trotzdem gültig. Also sie dulden es. Sie sagen, eigentlich sollte es nicht so sein. Aber sollte doch jemand an die Macht kommen, dann ist es akzeptabel. Warum? Ja, weil sie ja Abu Bakr und Umar auch akzeptieren. Deswegen sagen sie, okay, wir lehnen das nicht ab. Wir sagen, nee, das sind ungültige. Nee, sie sind gültig, auch wenn es nicht das Beste gewesen ist. Aber wir nehmen es an, im Gegensatz zu den Rafidah, die sagen, nee, das ist ungültig. Sie unterscheiden sich in mehreren Aspekten von den Zwölfer-Schiiten. Zwölf verschieden, also diese Imamiyya, also die Imamiten, die an die zwölf Imame glauben. Dazu gehört einmal die Unfehlbarkeit der zwölf Imame, das haben sie nicht, und auch die Zeitehe, Zawaju al-Mut'a, da widersprechen sie auch den Rafidah. Noch einmal, aber es gibt nicht diese deutlichen Grenzen. Ja? Also es gibt die Zaydiyya, aber es gibt auch die Verschiebungen hin zu Rafidah. In Glaubensfragen folgen sie den Mu'tazila. Das ist allgemein bei den Schiiten. Die Schiiten hatten anfangs die Aqidah der Mushabbiha. Mushabbiha, das sind diejenigen, die Allah gleichsetzen mit der Schöpfung. Sie vermenschlichen Allah subhanahu wa ta'ala. Dass sie sagen, Ali ist ein Gott und so weiter und so fort. Von dieser Lehre haben sie sich dann gewandelt, einige, also wie gesagt, es gibt zig Gruppen unter den Schiiten. Das ist ein Riesensammelsurium an Sekten. Aber jetzt die Rafida, von dieser Vergöttlichung, Vermenschlichung, sind sie zum I'tizal. Und Al-I'tizal ist ja was komplett anderes, nämlich die Ablehnung aller Eigenschaften Allahs. Aus Furcht, Allah zu vermenschlichen, also mit dem Menschen gleichzustellen. Also dieser Wandel ist eingetreten bei den Schiiten. Auf jeden Fall, sie haben also die Position der Mu'tazila vertreten. Und die Mu'tazila, das hatte ich letztes Mal auch erwähnt, lehnen sämtliche Eigenschaften Allahs ab, subhanahu wa ta'ala. Also zum Beispiel, dass man Allah auch nicht sehen kann. Sie verwerfen die Fürsprache, das haben wir auch bei den Ibadiyya gesehen. Warum? Weil Al-Khawarij und Al-Mu'tazila haben eins gemeinsam. Sie sagen, Sünder bleiben ewig in Jahannam, kommen nicht raus. Das ist bei denen gemeinsam. Und wie ich letztens erwähnt habe, hat das einen Einfluss auf die Thematik der Schafa'a. In der Rechtslehre stimmen die Sayyiditen größtenteils mit den Sunniten überein, besonders weil sie eben der hanafitischen Rechtsschule folgen. Jetzt nicht in jedem einzelnen Punkt, aber großteils. So zum Beispiel beim Adhan. Ja, beim Adhan fügen sie hinzu, Hayya ala khayril amal, kommt zur besten Tat. Ja, das ist bei denen zusätzlich. Und wie bei den anderen Schiiten, lassen sie die Arme hängen beim Gebet. Ja, das ist zwar auch bei den Malikiyya der Fall, aber das ist ja nicht bei den Hanafiten. Also da widersprechen sie den Hanafiten. Eine der Zaydiyya-Gruppen, also die Zaydiyya, wo gibt es die? Die gibt es im Jemen heutzutage. Im Jemen sind die Zaydiyya. Und eine der Gruppen der Zaydiyya, es gibt unter den Zaydiyya viele Gruppen, also Schiiten, also viele Gruppen. Dazu gehört Zaydiyya. Zaydiyya, also viele Gruppen. Und einer dieser Bewegungen ist die Bewegung der, welche? No, das sind keine Schiiten. Das sind keine Schiiten. Im Jemen, wer ist im Jemen? Houthi. Schau mal, was von Houthi gehört. Die Houthi heißt es dann immer, ja? Al-Houthiyun. Diese Houthis, das sind Zaydiyya. Also im Jemen gibt es Zaydiyya. Okay? Gibt auch natürlich Sunniten auch. Aber ich meine jetzt, wenn wir von den Schiiten im Jemen sprechen, dann sind das die Zaydiyya. So, und eine Gruppe der Zaydiyya sind die Houthiyun. Aber diese Houthi-Bewegung sind extreme Zaydiyya. Also das sind Zaydiyya, die haben so einiges übernommen von den Rafida, also den anderen, den Zwölfer Schiiten. So glauben sie beispielsweise, dass Ali radiallahu anh der rechtmäßige Nachfolger ist, und nicht Abu Bakr radiallahu an, ja, das ist ja wie gesagt bei den Zaydiyya so, aber ihre Haltung gegenüber den Sahaba ist nicht so wie die anderen Zaydiyya, ihre ablehnende Haltung, also sie haben eine ablehnende Haltung gegenüber den Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Diese Houthi-Bewegung entstand ursprünglich in einer Provinz im Jemen, die heißt Sa'da, ja, im Jemen, im Norden des Jemens. Und das ist eine Hochburg der Zaydiyya. Und einer der Anführer der Zaydiyya, der heißt Al-Hadi, Yahya ibn al-Hussein, die nennen den Al-Imam Al-Hadi, Yahya ibn al-Hussein, und der verstarb im Jahre 298 nach der Hijra. Der war in dieser Region Sa'da und seitdem gibt es eben diese Zaydiyya dort bis in unserer Zeit. Jetzt in der modernen Geschichte, jetzt machen wir einen Riesensprung, ja, und zwar im Jahre 1962, wurde die zaydidische Monarchie aufgehoben. Ja, da gab es eine Revolution, ja, und die zaydidische Monarchie war zu Ende. Und es wurde eine Republik ausgerufen und so weiter und so fort. Das heißt, die Macht der Zaydiyya war dann geschwächt. Und das führte zu einem Rückgang der Zaydiyya. Dafür gab es mehr Ahlus Sunnah, ja, weil sie durften jetzt predigen und darüber reden und so weiter. Ist ja klar, wenn eine Sekte herrscht, die will nicht, dass irgendjemand was anderes sagt. Ja. Auf jeden Fall, und diese Houthi-Bewegung war unter anderem ein Grund, oder der Grund von dieser Bewegung ist eben dagegen zu agieren. Auf jeden Fall, einer der Anführer der, der Houthis, der heißt Badruddin al-Houthi. Badruddin al-Houthi. Und er wurde im Jahre 1926 geboren und war einer der bedeutendsten Gelehrten der saiditischen Schia in Sa'da. Und Badruddin war einer der Jarudiyya, das ist eine Gruppe von den Saidiyya. Also diese Houthis sind eine Form der sogenannten Jarudiyya. Und Jarudiyya ist eine Sorte der Saidiyya, die aber den Zwölfer Imamiten näher sind als die anderen Saidiyya. Und dieser Badruddin al-Houthi hat eine ablehnende Haltung gegenüber Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma und natürlich auch Uthman radiallahu an, und kritisierte offen diese edlen Sahaba und auch Zubayr und Talha und Aisha radiallahu anhum ajma'in. Und er bezichtigte auch sie der Lüge und der Heuchelei. Und das ist Rafida. Also das ist typisch Rafidi-Denken. Dass die Sahaba Heuchler sind, dass die Sahaba Lügner sind. Und Badruddin al-Houthi sagte in einem Werk, in dem er auf Sunniten antwortet, ja, wir akzeptieren ihre Behauptung nicht, dass im Rufen des Verstorbenen oder Abwesenden ein Sinn von Schirk enthalten ist. Das Rufen eines Verstorbenen oder Abwesenden impliziert keineswegs zwangsläufig Schirk. Und die pauschale Verurteilung ist nicht gerechtfertigt. Also was sagt Al-Houthi hier? Und das ist eine Schnittmenge bei Sufis und Schia, dieser Gräberkult, das Anbeten von Verstorbenen. Er sagt, das muss kein Schirk sein. Also wenn du dich niederwirfst vor einem Grab, du umrundest ein Grab, du opferst für ein Grab, also für einen Verstorbenen, das muss nicht unbedingt Schirk sein. Ja, was ist es dann? Und diese Lehre, dass dieser Schirkakt erst Schirk wird, wenn du an die Göttlichkeit des Verstorbenen denkst, ist falsch. Es ist Schirk, sobald du diesen Akt vollziehst. Du musst nicht erst daran glauben, dass dieser Verstorbene ein Gott ist oder göttliche Fähigkeiten hat. Nein, nein. Also wenn sich jemand niederwirft vor Buddha, muss er erst daran glauben, dass Buddha Gott ist oder göttliche Fähigkeiten hat, dass er Muschrik wird? Nee. Wenn er sich niederwirft, er ist bei Sinnen, er ist jetzt nicht geisteskrank, okay? So. Und er hatte nicht vor, jetzt zu beten oder so, hat jetzt die Richtung verfehlt. Also der ist bei Sinnen und der weiß gerade, was er tut. So. Und jetzt wirft er sich vor Buddha nieder. Und er sagt sich, aber ich glaube nicht an Buddha. Das ist trotzdem Schirk. Was machst du denn da vor dieser Skulptur? Und genauso ist es am Grab. Und das Problem ist, dass einige heutzutage, die mal zum Manhaj al-Salaf gehört haben, ja, entschuldigt, dass ich jetzt auch einen Namen nenne, also englischsprachig, Yasser Qadi, ja, ist vielleicht ein Name für den einen oder anderen, der sagt, es ist erst Schirk, wenn der Glaube vorhanden ist. Nein, ist es nicht. Sondern, sobald jemand sich niederwirft oder opfert für diesen Verstorbenen, ist das ein Schirkakt. Wenn du ein Kreuz trägst, musst du erst an das Kreuz glauben? Nee, du darfst kein Kreuz tragen. Auch wenn du nicht an das Kreuz glaubst, aber du trägst es, ist es ein Kufferakt. Deswegen, dass man sagt, nein, nein, dieser Schirk-Akt ist erst ein Akt des Schirks, wenn der Glaube vorhanden ist, ist falsch. Denn auch die Mekkaner damals haben an Allah geglaubt und sie wussten, dass diese Götzen nicht wirken. Sondern was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wir verehren sie nur, damit sie Fürsprache halten bei Allah. Allah Azza wa Jal erwähnt das im Koran, die Mushrikun. Warum haben sie Allat und Uzza und so weiter angebetet? Weil sie dachten, sie helfen? Nein, sondern weil sie sagten, diese Götter oder Götzen werden für uns ein Wort einlegen bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit Allah uns hilft. Also wer ist der Gott? Allah Jalla wa Ala. Und trotzdem hat Allah Azza wa Jalla das als Schirk bezeichnet. Und deswegen, Barakallahu fikum, immer wieder muss man das wiederholen. Haltet euch an die Großgelehrten. Haltet euch an die Großgelehrten. Haltet euch an jene Gelehrten, die bereits gestorben sind. Von den Großgelehrten, die nicht vom Weg abfallen. Denn, wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wer jemandem folgen möchte, der möge den Verstorbenen folgen, denn die Lebenden können in Versuchung geraten. Du willst jemandem folgen, folge jemandem, dem sein Leben ist vorbei. Alhamdulillah, er hat es gepackt. Offensichtlich, wir kennen nicht das Verborgene, aber nach dem Äußeren urteilen wir. Wir urteilen immer nach dem Äußeren. Nach dem Äußeren, nach seinen Aussagen, nach seinen Taten, hat er bis zum Schluss festgehalten am Seil Allah subhanahu wa ta'ala. Dem folgst du. Der Lebende kann in die Irre gehen. Wie viele Menschen sind in die Irre gegangen? So sehr, dass sie vielleicht sogar ausgetreten sind aus dem Islam, obwohl sie Wissen hatten. Ich hatte schon mal erwähnt, einen Gelehrten, Al-Qasimi heißt er, in Saudi-Arabien. Er ist Ägypter, aber ist in Saudi-Arabien also aufgewachsen, lebte dort und war ein Gelehrter. Und am Ende ist er ausgetreten aus dem Islam. Also er hat gesagt, ich bin raus. Also nicht, dass er sagt, ich bin Muslim, aber die Menschen haben ihn zum Käfer erklärt. Er sagt, ich bin weg vom Islam. Möge Allah uns davor bewahren. Nur weil du einen Doktortitel hast, habilitiert hast, 50 Billionen Trillionen Ijaza hast, heißt es nicht, dass du unfehlbar bist. Du kannst trotzdem abweichen. Also was ist der Maßstab? Der Maßstab sind die großen Gelehrten, die bis zu ihrem Tode auf diesem Wege geblieben sind. Warum ändert man seine Ansichten? Das hat viele, viele Gründe. Finanziell, gesellschaftlich, politisch, der eigene Druck, irgendeine Lebenserfahrung. Man wurde im Stich gelassen von einigen Leuten. Das gab es auch. Es gab einen auch in unserer Zeit. Der war, mashallah, al-Manhaj und Sunnah und Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim und was weiß ich was und so weiter. Dann passierte irgendetwas. Er wurde im Stich gelassen. Man hat ihm nicht so sehr geholfen. Danach, Ibn Taymiyyah hat keine Ahnung und Ibn al-Qayyim hat keine Ahnung und dies und das und das und das und bla 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 und dies und jenes. Warum soll ich jetzt diesem folgen und nicht mehr Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala? Oder Ibn al-Qayyim, oder Ibn al-Kathir, oder al-Dhahabi, oder al-Tabari. Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. Warum soll ich auf einmal dem folgen? Also benutzt euren Verstand, barakallahu fikum. Also die Houthis, dieser Begründer, einer der Obersten, sie sagen, das ist überhaupt kein Problem. Badruddin al-Houthi wurde dann getötet bei einem Selbstmordattentat. Er war 86 Jahre und dann kam sein Sohn Hussein ibn Badruddin al-Houthi. Er gehört auch zu dieser Gruppe, also ein Schiite der Zaydiyya, der Jarudiyya. Also diese Sparte. Und er war sogar noch schlimmer als sein Vater. Und zwar gehörten zu seiner Ansicht, dass es keine Strafe im Grab gibt und dass er die Sahaba beleidigt. So sagt er zum Beispiel, diejenigen, die zuerst geherrscht haben, also Abu Bakr und Umar, radiallahu anhuma, gehören nicht zu den Gläubigen, sondern sie haben den Glauben der Ummah verloren gehen lassen. Abu Bakr und Umar. Subhanallah al-Azim. Das heißt also, es gibt noch viele andere Anführer der Houthis, ja, aber das sind so die wichtigsten Begründer der Houthis. Und dieser Badruddin al-Houthi, der hat eine Antwort geschrieben auf das Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, und zwar Kashf al-Shubuhat. Also wer von euch Kashf al-Shubuhat gelesen oder gelernt hat, weiß, dass es da um die Scheinargumente der Götzendiener geht. Welche Götzendiener? Also die Gräberkult vollziehen. Und hier noch einmal zum Mitschreiben. Wenn jemand Bücher von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah liest, aber am Ende ein Fanatiker ist, ist das nicht die Schuld von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sondern das ist die Schuld desjenigen, der das Buch falsch interpretiert hat. Jedes Buch, jedes Werk kann man falsch interpretieren. Selbst der Koran. Woher kommen die Sekten, bitteschön? Sie haben doch alle Al-Quran als Maßstab, oder nicht? So, gibt es irgendjemand, der bei Verstand ist, bei Sinnen ist, und der sagt, also, da die Sekten den Koran als Grundlage nehmen und falsch liegen, ist der Koran das Problem. Also, selbst bei einem IQ von minus 5 Billionen, weißt du, dass die Fehlinterpretation nicht vom Text abhängig ist, sondern von wem? Ja, von dem Typen, der es falsch interpretiert hat. Und deswegen, wenn jemand die Bücher von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah liest und es falsch interpretiert, dann ist nicht der Verfasser dafür zu tadeln, sondern derjenige, der es falsch interpretiert. Was ist die Lösung? Richtige Interpretation von großen Gelehrten zu erklären. Aber die Masche, dass man behauptet, okay, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, er ist schuld für das Blutvergießen, er ist schuld für ISIS, er ist schuld für was weiß ich was. Das ist eine gewaltige Ungerechtigkeit und eine gewaltige Unwissenschaftlichkeit. Sondern du musst differenzieren. Der eine nimmt gemäß seiner Neigung nur das, was ihm passt. So, was ist falsche Interpretation? Das heißt, ich nehme nicht alle Aussagen des Verfassers, sondern immer nur das, was mir gerade passt. So, das ist Sektiererei. Das ist die Hauptaufgabe der Sekten. Der nimmt eine Ayah und die andere lässt er weg. Der nimmt einen Hadith und den anderen Hadith lässt er weg. Der nimmt eine Aussage eines Sahabis und den Rest lässt er weg. Der nimmt sich eine Aussage von Abu Hanifa, rahimahullah, und lässt den Rest weg. Das ist Irrlehre. Und das kann auch bei Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, passieren. Oder nicht? Schaut euch die Sekten an, die sich berufen auf Abu Hanifa rahimahullah ta'ala zum Beispiel. Willst du mir jetzt sagen, diejenigen, die Abu Hanifa rahimahullah als Referenz nehmen und Bid'ah machen, Abu Hanifa ist schuld? Was ist denn das für eine Argumentation, bitte? Sondern dann sagst du, Sekunde. Okay, er nennt sich Hanafi. Hanafit. Aber Abu Hanifa hat damit nichts zu tun. Wie? Der hat doch ein Buch aufgeschlagen von Abu Hanifa oder von einem hanafitischen Gelehrten. Ja, und jetzt? Das Problem ist nicht das Buch. Das Problem ist die Fehlinterpretation, das Lesen gemäß der eigenen Neigung. Nur mit einem Auge. Ich schaue mir nur das an, was mir passt, und was mir nicht passt, das will ich gar nicht erst sehen. Also hat er eine Schrift verfasst, um das Buch Kashf al-Shubuhat zu widerlegen. Warum? Weil im Buch Kashf al-Shubuhat wird aufgezeigt, dass das, was die Menschen an den Gräbern machen, Schirk ist. Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, erklärt selbst, dass er nicht jeden, der an einem Grab Schirk begeht, sofort zum Käfer erklärt. Er hat das klipp und klar gesagt. Er sagte, ich erkläre nicht jeden, der am Grabe des Badawi, Badawi ist einer, den sie als Wali erklären, ja, obwohl es heißt, er hat nie gebetet, ist ja egal, auf jeden Fall. Die haben viele Märchen. Auf jeden Fall, er sagt nun, diejenigen, die am Grabe des Badawi sind und ihn anbeten, ich erkläre nicht jeden direkt zum Käfer. Warum? Weil es möglich ist, dass einige kein Wissen haben. Sie haben es nicht mitbekommen. Wie? Jetzt kommen wieder die anderen, ja, diese Urwald-Takfiris. Das gibt es nur im Urwald. Das kann man nie, ja. Scheinargumente gibt es nicht. Habt ihr jemals ein Scheinargument gehört? Gibt es nicht. Gibt keine Scheinargumente. Alles ist klar. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, sagte, wir müssen erst einmal gucken. Die Tat ist Schirk. Die Tat ist Kufr. Und wenn dieser Mensch aufgeklärt wird und er macht es weiter, ist er tatsächlich auch ein Kafir und ein Muschrik. Aber Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, hat nicht gesagt, okay, ist mir egal, ob er es wusste, nicht wusste, er ist ein Käfer. Also, die Houthiyun, zusammengefasst, sind also eine Sekte, die zu den Zaydiyya gehören, aber näher sind zu den Imamiten, zu den Rafida. Und die Rafida, die gibt es ja im Iran zum Beispiel hauptsächlich, Irak, Bahrain gibt es einige und so weiter. Und sie, also die Zaydiyya, diese Houthis, haben einiges übernommen von den Rafida. Und das zeigt auch die enge Verbindung. Oh, gut, politisch will ich da jetzt nicht viel darüber reden, ja, das können dann Fachleute sagen. Aber damit wir auch wissen, was die Lehren hinter diesen Sekten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sunna beibringen. Möge Allah azza wa jall uns die Sunna lieben lassen. Möge Allah azza wa jall uns zu den Anhängern der Sunna machen. Und möge Allah azza wa jall uns mit der Sunna leben lassen und sterben lassen. Und mit dem Imam der Sunna, der edle Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vereinen in den höchsten Stufen des Paradieses. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.